Woche und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite des Mikrofons Fabian Fabs Goslar. Schönen guten Tag.
Yo, 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 Daddy Fabs in the house, what up?
Bro, ich weiß, wann dein Geburtstag ist. Ich glaube, es wird so ein Shirt fällig mit Daddy Fabs.
Nice, ich freue mich sehr. Ja. Bestes Geschenk.
Ja, da man sowas aber im Voraus ungern verrät, beziehungsweise es noch was anderes braucht, muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber ey, wo das T-Shirt ist, könnte ein Pullover nicht ganz weit sein, ne? Also von daher mal gucken, was das gibt. Oh Mann. Lange Tage sind es gewesen. Für dich wahrscheinlich wegen weiterhin nicht vorhandenem Schlaf. So ist es halt eben, wenn man ein Kind hat.
Ich sag's mal so, ich durfte heute bis 5 Uhr morgens ausschlafen.
Hey, congrats, sehr nice.
Ja, nee, momentan ist bei mir alles relativ gleich. Ich bin in Berlin, mache viel mit Lenny, arbeite und so weiter und so fort. Deswegen interessiert es mich viel, viel mehr, wie es dir geht, Amma, und was du die letzten Wochen gemacht hast. Weil ich meine, du warst unterwegs in so einer Stadt, ich glaube, die heißt Paris, und da war irgendwie so ein Event, aber ich weiß nicht mehr was.
Ja, frisch zurück aus Paris von der Fashion Week. Wobei, wir sind nicht nur wegen der Fashion Week nach Paris gefahren, sondern auch unter anderem, um unseren Hochzeitstag zu feiern, beziehungsweise auch generell ein bisschen was von der Stadt mitzunehmen. Das heißt, ein paar Tage früher angereist, ein paar Tage später abgereist. Packed. Paris war packed. Oder ich versuch's in so einem Sat.1-mäßigen, in so einer Sat.1-mäßigen Aufzählung. Awesome, amazing, anstrengend. Also, es war auf jeden Fall, es war krass. Also Paris per se ist ja so eine Stadt, ne? Ich habe das letztens schon mal jemandem erklärt, wenn du oben am Sacré-Cœur stehst, ein bisschen oben über der Stadt und dann runterblickst, siehst du keine Straßen. Ne? Die Stadt ist so eng gebaut und so packed, dass es natürlich extrem herausfordernd ist, sich durch die Stadt zu bewegen. Da ist einfach extrem viel los. Berlin ist beispielsweise flächenmäßig fast 10-mal größer im Vergleich zu Paris. Also von daher, da sieht man schon ungefähr, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Und das macht es dahingehend dann halt eben anstrengend, weil man echt lange braucht, um von A nach B zu kommen. Na, also nicht, weil die Wege so weit sind, so wie in Berlin, wo du jetzt halt sagst, so, ey, wenn ich in Kreuzberg abhänge, dann fahre ich nicht nochmal rüber in Wedding und nochmal nach Friedrichshain und dann fahre ich nach Mitte. So, dann bist du 2 Tage unterwegs. Aber du brauchst halt unfassbar lange, um durch die Stadt zu kommen. Und zu Beginn haben wir das sehr viel mit dem Fahrrad gemacht. Und das Spannende ist, da lernt man erstmal zu wertschätzen, was man in der eigenen Stadt hat. Denn aktuell gibt's ja auch eine zurechtgeführte Diskussion darüber, wie unklug es ist, jetzt gerade den Radwegebau oder Ausbau zu stoppen. Aber wenn du in Paris bist, freust du dich über die Radwege, die du in Berlin hast. Also in Paris kannst du nicht großartig links und rechts gucken. Du musst halt einfach darauf aufpassen, nicht umgebracht zu werden. Und mit dem Auto, also selbstfahren sowieso kompletter Quatsch, aber mit dem Uber braucht's dann halt einfach super lange, weil die finden Lücken, wo es keine Lücken gibt. Das ist das Beeindruckende, wie unser Uber-Fahrer tatsächlich so einmal rechts rum um die Ecke und dann trotzdem wieder auf der Linksabbiegerspur stand, neben 4 anderen Autos, obwohl es einspurig war. Und ich glaube, irgendwann hat ein Franzose einfach gesagt, so rote Ampel, scheiß drauf. Und ein anderer Franzose hat gesagt, so, da gehe ich mit. Und seitdem packen die sich dahin. Und man muss als Deutscher vor allen Dingen auch erstmal lernen, dass Hupen nicht gleichzeitig eine Beleidigung ist, sondern vor allen Dingen eine Information auch so, hey, jetzt komme ich. Ich komme auch noch um die Ecke und vorsichtig. Und ne, man fährt ja auch mit Fenster runter, um sich durchzuwinken und derlei Dinge zu machen. Also es ist schon echt aufregend und spannend. Und es braucht halt, wie gesagt, lange, um von A nach B zu kommen. Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut durch den Dschungel durchgeschlagen.
Ja, das ist auch in Süditalien so, die Busse oder die Autos, die da fahren und um die Kurven kommen, die hupen halt in so einem Tempo oder Beat, dass man genau weiß, also so dreimal hupen ist, ich bin Motorrad und komme hier mit, keine Ahnung, 87 km/h um die Kurve und fünfmal hupen ist, ich bin Bus und fahre 120, also kann ich voll verstehen, aber ja, es war gefühlt jeder in Paris, also ich hatte richtig FOMO, als ich durch Instagram gescrollt bin, im Feed, in den Stories waren halt, da war halt so viel Content und ich war selbst gefühlt 20, 16, 18 Jahre nicht mehr in Paris. Wow. Deswegen will ich von dir wissen, wie war es? Wie waren die Shops? Wie war das Shopping, Kith Store? Wie war der Kith Store live? Und vor allem, wie war das Essen?
Oh, das Essen war sehr gut, wenn man rausgefunden hat, wo man gut essen gehen kann. Es ist natürlich, also der klassische Falafel-Spot, der mit dem heißen Obaiti auch zusammengearbeitet hat, ich glaube, der steht auf jeder Liste. Zu Recht auch, es ist wirklich sehr, sehr gut. Und in der Nähe, also das ist ja in Marais, also drumherum hast du eh extrem viele Restaurants und Cafés und guten Eisdealer auf jeden Fall auch. Also da findet man so einiges. Ansonsten mein neues Fave-Restaurant in Paris auf jeden Fall Chez Mademoiselle. Einfach unfassbar schön gelegen. Gibt's jetzt seit 10 Jahren. Die Jungs, die den Laden führen, auch cool. So alle hatten New Balance am Fuß. Also alles auch ein bisschen stylischer, obwohl die Geschichte eigentlich etwas gehobener ist. Also du hast dann auch ab 19 Uhr extrem viele Business-Leute, die dort halt eben zum Abendessen hingehen. Der Blick ist einfach auch recht schön, du kannst fast auf die Seine gucken, also sind nur noch ein paar Meter. Auch ein bisschen abgelegener, also dementsprechend ruhiger, aber trotzdem immer noch im Zentrum. Also Chez Mademoiselle, ganz, ganz große Empfehlung. Nachdem wir da einmal hingegangen sind, wurde es dann in der Zeit auf jeden Fall dreimal. Und wir waren dann auch mit den Jungs dann irgendwann auch connected und auch per Du. Und man hat sich halt über Gott und die Welt unterhalten. Und das finde ich immer sehr sympathisch und auch immer sehr schön, wenn man halt eben auch auf so einem Level halt ankommt. Ja, also ich meine, das geht ja von der einen Seite aus. So als Gast bist du halt einfach freundlich und nett und respektvoll und vielleicht unterhält man sich auch einfach mal kurz und ich finde, als Gastgeber kommt es genauso und wenn man dann ein Level trifft, ist es umso schöner und dann geht man da auch gerne hin, also geht mir zumindest so, wenn ich eine Sache gefunden habe, die ich richtig mag und die ich richtig abfeiere, so dann kann ich da die nächsten Tage am Stück hingehen, das ist gar kein Problem. Ich habe das in Berlin auch gehabt, Köfte 61, Shoutout Köfte 61, ist ja in meiner alten Hood gewesen, Kreuzberg. Ich bin da 3-4 Mal die Woche gewesen. Gute Jungs, gutes Essen, warum soll ich irgendwo anders hingehen? So, ne? Bis es einem dann irgendwann aus dem Hals raushängt, dann sucht man sich eine Alternative und dann geht man da erstmal wieder 200 Mal hin und dann wechselt man wieder und dann hat man 2 gute Dinge sozusagen. Also von daher, das geht dann schon ganz gut. Ansonsten, du hast natürlich in Paris unfassbar viel zu entdecken. Du hast die ganzen Stadtteile, die halt noch mal ein bisschen unterschiedlich zueinander sind. Du kannst auch einfach in einen Supermarkt gehen oder in eine Boulangerie, dir ein schönes Baguette holen, Croissant, Pain, Schokolade oder ähnliches, ne, und dich dann halt sehr klischee-mäßig unter den Eiffelturm setzen, obwohl der Eiffelturm in dem Bereich dann auch abgesperrt ist mittlerweile. So wie viele andere Dinge natürlich auch. Und wenn wir jetzt mal zu diesem Modeding kommen, und das war ja auch Teil unserer Reise dahin, wir wollten das ja auch für O-Schuhen und mit O-Schuhen auch covern und wir haben ja auch auf Instagram schon einige Videos veröffentlicht von den Stores und Events, die wir besucht haben. Also das da gerne mal auschecken, wer das noch nicht gesehen haben sollte. Aber die Pont Neuf zu sperren, ist natürlich ein unfassbares Level. Und ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der seit vielen Jahren auch mit französischen Modeunternehmen zusammenarbeitet, der selbst auch Franzose ist. Und er hat auch gesagt, so, ja, Pont Neuf zu sperren, heißt ja auch die älteste Brücke in Paris, das ist schon eine Ansage, aber es ist Louis Vuitton. Louis Vuitton kann das. Und dann auch noch Pharrell Williams dahinzustellen, und das ist ja eine Sache, auf die wir alle sehr gespannt geblickt haben. Pharrell Williams, der kein klassischer Designer ist, der auch von sich nicht behauptet, ein klassischer Designer zu sein. Viele Stimmen, die gesagt haben, ey, Martine Rose oder Kid Super wären doch eigentlich die klassischere Nachfolger auf Virgil Abloh gewesen. Und ich finde, das ist durchaus auch ein Punkt. Aber auf der anderen Seite, auch Virgil Abloh war eher ein lifestyleiges Aushängeschild als ein klassischer Designer. Und er selbst hat ja auch nie von sich behauptet, der Designer zu sein, der mit Nadel und Faden weiß, wie man irgendwas zusammenstückelt. So, ne? Also von daher, aus meiner Sicht war das eine durchaus nachvollziehbare Wahl, die da auf Pharrell Williams gefallen ist. Und ich finde, er hat seine Sache extrem gut gemacht.
Ja, also das haben wir auch in unserem Editorial auf Instagram aufgenommen. Es war ja eher eine Party. Jay-Z hat performt, Pharrell hat dann auch ein paar Songs mitgemacht. Beyoncé hat kurz eine Pause eingelegt. Die macht ja gerade World Tour und ist in Europa unterwegs.
Clips waren am Start, das war
Clips
heftig.
Clips war dabei.
Vor allen Dingen dann auch noch aus dem Ding dann noch einen Diss-Track rauszubauen, so dass Pusha T das auch noch gemacht hat, auch absurd. Aber all diese Dinge, und du hast vollkommen recht, ne? Es ist eine riesige Party gewesen, es ist ein riesiges Event gewesen und klar, die Mode ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, also klar, Camouflage zusammen mit dem Louis Vuitton-Pattern zu etwas zusammenzubauen, fand ich ganz nice. Die Varsity Jackets, ich bin ja riesengroßer Varsity Jacket-Fan, die waren bei Virgil Abloh auch schon extrem gut. Die sind jetzt auch weiterhin stark. Auch die Taschenkollektion fand ich sehr, sehr gut. Ich bin aber natürlich am Ende des Tages auch nicht der klassische Louis Vuitton-Träger. Also ich habe hier das ein oder andere Piece und ich würde mir wohl auch so eine Varsity Jacket mit rüberholen, wenn ich Lust habe, so viel Geld auszugeben. Aber ansonsten Es ist nachvollziehbar, dass Leute aus der anderen Ecke, also aus der klassischen Louis Vuitton Haute Couture Luxusmode Ecke, natürlich sagen, jo, das war jetzt nicht sonderlich was Neues. Das ist durchaus nachvollziehbar. Aber ich glaube, für uns, die eben aus einer Hip-Hop-Sozialisation Sneaker Streetwear halt eben kommen und das damit betrachten, war das huge. Also die Leute, die da waren, das Event, was abgefackelt wurde, dieser Hip-Hop-Kontext, der gegeben wurde, die Liebe, die Pharrell Williams da auch reingesteckt hat zusammen mit seinem Team, die Inszenierung einfach, die war krass. Und dieses Mal hat es leider nicht für Tickets und eine Einladung vor Ort gereicht, aber wir haben uns das ganze Treiben halt dann eben noch mit ein bisschen Abstand angeschaut und dann später auch im Livestream. Und das war beeindruckend, halt auch die Ausmaße, also wenn man da hinkommt, wie weit das alles abgesperrt ist und was die Leute da schon tun, wie die Leute aussehen, was sie sich anziehen. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die dann später Red Carpet und auf der Show waren, weil die kriegen ihre Sachen ja meist gestellt, die haben die dann den Abend an und geben sie dann wieder ab und gehen dann auf die nächste Show, so wie es halt eben auf den Fashion Weeks halt Usus ist, sondern die Leute, die halt so als Fans da waren. Also das war schon ein krasses Spektakel und ein Treiben, abseits von den anderen tollen Dingen, die da auch noch passiert sind. Ja, also ich meine Essex mit Dime und Hellstuhl Studios extra noch ein Pop-up aufgebaut, New Balance mit Action Bronson und da halt auch eine kleine Anekdote, Action Bronson und ich sind uns ja über den Weg gelaufen und ich war kurzzeitig irritiert, weil ich dachte, so jemand wie Action Bronson einfach mal durch Paris laufen sehen, so das kriegst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt, weil der Typ hat ja auch einfach in Europa ein großes Standing, aber es war total easy. Also man ist sich über den Weg gelaufen, ich habe ihm Props gegeben, wir haben kurz gequatscht, uns unterhalten. Er ist direkt dann weiter zu der nächsten Location, weil er ja auch in Paris echt wahrscheinlich ungefähr so lange war wie wir, also fast 2 Wochen und da halt eben sehr viel gemacht hat. Aber das ist dann auch so eine Sache, die fand ich dann sehr sympathisch und natürlich auch mit New Balance eben, also zum einen hat er eine Show gespielt, zum anderen hatte er ein Pop-up für seinen V6 Lapis Lazuli, ein abstruser Name, der aber einfach von einem Gestein kommt und deswegen auch die Farbe trägt, also in dem Fall jetzt keine Süßigkeit wie der Baklava, aber dann trotzdem 1906 Coleb dann auch noch irgendwie an den Fuß zieht, um zu zeigen, was abgeht, während Salehe Bembury ungefähr 5 Minuten vorher oder nachher auch gerade im Auto sitzt und auch seinen 1906 Coleb zeigt. Also allein die Dichte an Dingen, die da stattgefunden hat, war absurd. Und das ist das Krasse. Das hast du halt eben nur noch in Paris, in New York, in Mailand und dann eventuell noch in einzelnen Abstufungen irgendwo anders auf der Welt. Aber in Berlin hast du das nicht.
Nee, das ist, also die Paris Fashion Week ist ja jetzt auch eher zu einer Trade-Show geworden,
ja,
mit Fashion-Show und Runway-Shows als so Crème de la Crème on top. Vielen, mit denen ich geredet habe, die auch in Paris waren, die in der Industrie arbeiten, bei Brands unterwegs sind, aber auch bei Agenturen arbeiten, die meinten auch, das war wirklich so wie ein großes Wiedersehen, alte ja. Freunde sehen, mit denen man vielleicht vor 5 Jahren zusammengearbeitet hat oder diese Collab zusammen gemacht hat, was weiß ich. Und das ist halt, wie gesagt, ich war noch nie auf der Paris Fashion Week, aber so wie ich das mitbekommen habe in Berlin, war das der Sinn der Sache und das Schöne daran, dass es so ein riesen Networking-Event ist, mit coolen Partys, coolen Shows, coole Musik, coole Leute, aber dass am Ende auch da sehr, sehr viel Geschäfte gemacht werden und viele Pläne geschmieden werden.
Ja, voll. Und ich meine, wir hatten natürlich auch noch extrem gutes Wetter on top, so, das war ganz cool. Von daher, das hat einfach einen extrem großen Eventcharakter. Ich meine, man muss schon auch Bock drauf haben, ne? Also wie gesagt, als Tourist in einer Stadt ist man wahrscheinlich gewöhnt oder kann sich darauf vorbereiten, dass halt viel los ist. Ich glaube, wenn du in Paris wohnst und es Fashion Week ist, so dass da einige Leute vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen so, ja geil, noch mehr Stress, noch mehr Stau, so fuckt mich ab. Aber auf der anderen Seite, es gehört halt irgendwie auch zu Paris dazu, das Thema Fashion. Und dass wir das jetzt zusammenbringen konnten in diese Reise, auch mit unserem Hochzeitstag halt eben und der Fashion Week, es war schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, die Eindrücke waren krass, viele gute Leute getroffen, viele alte Leute getroffen, viele neue Leute kennengelernt, gut gegessen, eine gute Zeit gehabt. Glücklicherweise hatte unser Hotel halt auch bei 32 Grad, die wir da dann noch am darauffolgenden Wochenende hatten, auch noch einen Pool. Das war sehr angenehm. Also von daher konnte man sich da halt auch gut gehen lassen. Das war wirklich auch, also dieser Sonntag bei 32 Grad war auch ein Tag, an dem haben Marie und ich auch das Hotel nicht verlassen. Wir sind morgens runtergegangen zum Pool, haben uns da hingelegt, sind da mehr oder weniger eingepennt, sind wieder aufgewacht, haben uns was zu essen geholt und dann war das der Tag und das war auch ganz gut so, weil bei 32 Grad durch Paris durch, da hast du dann natürlich auch keinen Bock. Aber ich meine, wem erzähle ich das? Du warst letztens für ein paar Monate in Thailand bei 40 Grad. Also von daher, du kennst den Spaß.
Naja, und das war auf jeden Fall Wir haben ja erst Juni und in Berlin kann es ja auch um die 35, 36, 37 Grad werden. Also mal schauen, was noch kommt.
Aber ich schwöre dir, dann mache ich mich wieder auf den Weg ans Meer. Dann machen wir den nächsten Podcast wieder von der Insel Rügen. Das zum Thema Fashion Week. Auf jeden Fall gut was los gewesen. Wir haben halt dementsprechend auch ein kleines Editorial noch auf Instagram veröffentlicht. Die Videos sind draußen, kleine Informationen auch bei der Textilwirtschaft abgegeben. Und unsere Kolumne bei hiphop.de ist online. Also wer noch Lust hat, sich mehr dazu zu geben. Ich glaube, wir haben da echt einiges mitgebracht und dazu gecovert. Von daher, nächstes Jahr machen wir den großen Aufschlag. Fashion Week Paris 2024, wir kommen. Und dann drucken wir uns T-Shirts. Also abseits von diesem Daddy Fab Shirt kriegen wir dann halt auch noch so irgendwie Team-Shirts oder irgendwie so ein Scheiß. Irgendwas überlege ich mir da. Das wird auf jeden Fall ganz gut. Wir kommen zu den latest Pickups und dem, was wir uns mitgebracht haben, in meinem Falle aus Paris, oder was wir uns bestellt haben. Fabs, was gibt's Gutes auf der Liste?
Ja, bei mir zwei Schuhe und eine Sache zum Anziehen, obwohl Schuhe zieht man auch an. Als erstes Acronym Nike Lunar Force One in Triple White. Die habe ich ja letztens endlich in meine Story gepostet und die habe ich nicht Deadstock gekauft, sondern relativ gut getragen. Also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt eine 8 oder 9 von 10 sind, sondern eher eine 6,5, 7.
Ah,
und,
okay.
Ja, und ich weiß, viele tun sich schwer mit getragenen Sneaker, vor allem wenn die schon gut getragen sind, aber der Deal war halt einfach zu gut. Das war fast unter Retail und mittlerweile sind die ja schon relativ teuer, wenn man die Deadstock kauft bei StockX oder anderen Plattformen. Und da musste ich einfach zuschlagen. Das sind auch Schuhe, die ich halt ewig haben wollte. Als die, wann war das, 2018 rauskam, ich musste die einfach haben, habe die aber jetzt 5 Jahre lang nicht bekommen und hatte jetzt einfach Glück, wie man so manchmal durch eBay-Kleinanzeigen scrollt und oh, das ist ja meine Größe.
Oh, oh, da war ja was.
Oh, der Preis ist ganz gut. Und ja, einfach ein Klassiker, ne? Triple White Air Force One, aber mit einer Luna-Sohle, deswegen auch viel bequemer als der Standard. Und dann natürlich mit diesem Acronym Zipper, das ist dann so ein bisschen mehr Bling, ein bisschen mehr cool und ja, einfach ein sehr, sehr schöner Schuh. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich den jetzt endlich in der Sammlung habe.
Nice, kommt gut.
Danke. Dann als nächstes auch ein Schuh, auf den ich schon relativ lang gewartet habe, und zwar der Reese Cooper Merrell 1 TRL Hydro Runner in Forest Green. Ein sehr langer Name.
Ey, die hauen auch immer solche Namen raus, so unfassbar. Ey. Aber du bist großer Merrell-Fan. Ich kenne niemanden, der so ein großer Merrell-Fan ist wie du.
Ich finde die Schuhe einfach lustig. Das sind so coolere Crocs. Ne? Ich habe auch nicht die Hydro Runner, aber die Hydro Mox habe ich. Und die hatte ich auch in Thailand mit dabei. Und das waren so meine Beachschuhe oder wenn ich keine Socken anziehen wollte. Super bequem. Die können natürlich nass werden. Ja, sind halt einfach coolere Crocs. Und die Hydro Runner sind die Hydro Mox, aber mit einer richtigen Runner-Sohle und sind oben verschlossen. Aber trotzdem mit diesem coolen Webbing-Design. Und die wurden vor fast 2 Jahren geteased. Auch, glaube ich, auf der Paris Fashion Week beim Reese Cooper Runway Show. Und die kamen und kamen nicht raus. Ich glaube, geplant war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass die 2022 rauskommen. Aber keine Ahnung, vielleicht gab es Delays oder so. Und ich habe die Hoffnung fast aufgegeben, die zu finden. Ich habe selbst damals den Artikel bei High Snobiety geschrieben und hab dann, als ich gegangen bin, immer mal jede paar Monate reingeschaut, ja, gibt's da jetzt ein Update? Kommt der jetzt irgendwann mal raus? Und es kam nie was. Und
don't get high on your own supply.
Genau, und dann hab ich die aber letztens einfach randomly bei Beasten im Sale gefunden. Kein Announcement, nichts. Ich habe gar nichts auf Instagram gesehen.
Man muss den Google Alert einstellen.
Ja, aber ey, im Sale. Also ich musste nicht mal Retail zahlen, sondern Sale-Preis.
Easy.
Ja, also sehr, sehr happy, dass ich den Schuh jetzt auch habe. Den werde ich wahrscheinlich sehr viel im Sommer tragen. Das ist ein leichter Schuh. Wie gesagt, den kann man auch ohne Socken tragen. Also mega. Dann mein letzter Pickup. Diese Palace Cappy. Und da habe ich auch eine lustige Geschichte. Und zwar, die habe ich, also ich wollte eigentlich von diesem Drop den Crewneck Sweater haben. Das ist so ein Fußball-Training-Top-Design, ne?
Ja, ja.
War aber natürlich sofort sold out. Ich bin es jetzt nicht mehr gewohnt, first come, first serve zu machen. Und ja, dann so ich Panik mit der App offen, so, oh, was kann ich noch kaufen, was kann ich noch kaufen? Und habe dann die Palace Cup gekauft, habe aber dann nicht auf meine Adresse geguckt. Und da war dann noch meine alte Adresse, also meine ganz alte Adresse, wo ich mit meinem Bruder früher gewohnt habe, bei dir um die Ecke. Ja. Und ja, mein Bruder wohnt da nicht mehr, ich wohne da nicht mehr. Zum Glück kennen wir die Nachmieter von meinem Bruder.
Ah, sehr gut.
Aber wir haben denen dann geschrieben und meine so, hey, sorry, ich habe was bestellt. Ich hatte natürlich 30 Minuten später, als es mir aufgefallen ist, Palace geschrieben, hey, geht da schon, bla bla bla.
Ja, aber
natürlich kein Customer Service, ne? Ja. Die meinten schon so, ja, nee, der ist schon raus. Ich so, wirklich, nach 30 Minuten? No way. Aber egal. Die meinten, nein, das geht nicht. Und der Nachmieter hat einfach eiskalt nicht mehr zurückgeschrieben. Ich meinte so, hey, kannst du vielleicht einfach meinen Namen an Klingelschild anbringen für eine Woche? Dann ich hole die ab oder ich warte auch draußen, wenn die kommen. Gar nichts, ne? Ja. Ich habe schon aufgegeben. Und
aber sorry, dass ich unterbreche. Nächstes Mal sag Bescheid, weil das sind ja dieselben Lieferanten, die bei uns auch unterwegs sind, also DHL, UPS und so weiter. Ich bin mit all denen connected. Sag mir nächstes Mal Bescheid, dann gebe ich denen eine Info.
Mach ich.
Regeln wir, gar kein Problem, Bro, gar kein Problem.
Aber dann gucke ich, guck dann aufs Tracking und sehe, ja, dass die bei einem Späti liegen, irgendwo okay, in Prenzlauer Berg. Und ich so, oh, okay. Aber da stand bis zum 14.06. Es war der 16.06. Und ich so, oh no. Dann fahre ich aber trotzdem hin und frage dann die Dame, die da arbeitet, hey, ja, Fabian Gorsler, Fabian Fedora, ich weiß nicht mehr, welcher Name drauf war, bla bla bla. Sie guckt im System, meint so, nee, haben wir nicht mehr. Ich gucke aber mal, vielleicht ist er ja noch hier, ne? Und dann findet sie mein Paket oben irgendwie in der Ecke und meinte so, ah ja, UPS war gestern ein bisschen faul, den hätten sie mitnehmen sollen.
Geil, sehr ja, gut, Glück gehabt.
Also einfach Glück im Unglück und deswegen trage ich die auch heute, ist es jetzt meine favorite Cappy.
Sehr schön, immer gut, wenn man eine Story hat auf jeden Fall.
Genau. Und was hast du alles mitgebracht?
Ja, bei mir ergeben sich die Stories natürlich dadurch, dass ich sie jetzt in Paris gekauft habe, von daher hat man das direkt mit dabei. Salomon XT6 Vanilla Ice, es war an der Zeit für mich endlich mal einen Salomon zu kaufen, stand bei Foot Patrol rum, hat mir sehr gut gefallen in diesem hellen Colorway mit dem Orange und dem hellgrün, so ein bisschen wie so Kiwi, ist einfach fresher Colorway, muss man so sagen, und dass da draußen halt auch 28 Grad hatte und die Sonne schien, fand ich, das passt ganz gut. Hab den auch direkt am nächsten Tag am Fuß gehabt, läuft sich extrem gut, glaube ich, über 20.000 Schritte damit gegangen, kein Problem, musste nicht eingetragen werden, war easy. Das war sehr cool. Dann mitgenommen aus Paris natürlich noch ein bisschen was zum Anziehen. Ich brauchte noch zwei weitere kurze Hosen, deswegen klassische Chinos bei Carhartt mitgenommen und da habe ich dann noch eine Single Knee Pant gesehen in einem Blaumann-Blau. Wirklich der klassische Blaumann, den man kennt. Ich meine, Carhartt, man darf es nicht vergessen, ist schlussendlich ja auch eine Workwear-Marke. Ja, das ist nicht erst cool, seitdem Skateboarder das tragen, sondern das Ding gibt's ja schon seit Hunderttausenden von Jahren. Von daher verwundert es natürlich auch nicht, dass die Farbe da drauf ist, aber es hat für mich sehr gut funktioniert. Ich habe die gesehen und dachte so, könnte geil sein, war mir aber nicht sicher, habe sie angezogen, Feierabend, liebe ich. Also weit hochgekrempelt mit dem weißen Putter Air Max 1, extrem stark. Dann, wenn es hoffentlich nicht bald, aber irgendwann bald wieder kälter wird, kannst du sie dann halt schön über einen Air Jordan 1 legen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Hose und mit Karten macht man eh nie was falsch, von daher das funktioniert. Dann habe ich mir noch bei Louis Vuitton ein Parfum mitgenommen, falls wen interessiert, was es war, das ist das Limoncité, ein sehr gut riechender Duft, wobei, ich habe auch schon die Rezension gelesen, riecht wie eine Männerumkleide und muss sagen, fair, aber wenn man es natürlich auf den passenden Moment umdreht, so, es hat einen sehr intensiven Geruch, der was Würziges hat, was sehr Frisches hat, was mir sehr gut gefällt, was mich tatsächlich auch an meinen Vater erinnert, Gott hab ihn selig, dementsprechend hat es wahrscheinlich da auch ein bisschen reingekickt und es hat auf jeden Fall was, es hat was Bekanntes und es hat was auch was Sportives dahinter. Wahrscheinlich kommt deswegen auch dieser Umkleide-Gedanke dabei. Deswegen keine Sorge. Also nach Schweiß riecht es natürlich glücklicherweise nicht. Riecht ganz im Gegenteil extrem stark. Liegt aber natürlich auch immer ein bisschen dran, wer und wie es trägt. Ne? Also dementsprechend, die Haut kommt ja noch mit dazu. Egal. Gute Story. Schönes Parfum. Gefällt mir sehr gut. Und weil natürlich auch Hochzeitstag war, ich hatte es eben angesprochen, hatten Marie und ich uns gegenseitig etwas geschenkt. Wir haben gesagt, so, dass Also der erste Hochzeitstag, also das kann ich dir jetzt schon mal mit auf den Weg geben, Fabs, weil dich erreicht das ja jetzt auch bald, hat das Thema Papier. Und wir haben uns so am Anfang überlegt, machen wir diesen Spaß mit, von wegen die jeweiligen Mottos zu den einzelnen Hochzeitstagen, machen wir das, machen wir das nicht. Wir haben dann entschieden, wir machen das auf unsere Art und Weise und haben dann gesagt, Papier, wo werden... was wird so noch so auf Papier gedruckt? Ah ja, zum Beispiel ein Kassenbon. Und dann haben wir gesagt, wir suchen uns einfach gegenseitig, beziehungsweise wir suchen uns jeweils etwas aus, was der andere uns dann schenkt, in einem gewissen Rahmen und haben dann den Kassenzettel auf Papier gedruckt, haben das ganz geschickt umhergedribbelt, dieses Thema, und waren dann bei Maison Margiela und haben uns gegenseitig was geschenkt. Ich habe ein Leder-iPod-Case ausgesucht und Marie hat sich Tabbies ausgesucht, ganz wunderbar, eine sehr schöne, auch sehr parisienmäßige Art und Weise, von daher, das gab's. Das ist auch echt einiges gewesen. Von daher, abseits von unzähligen Croissants, Pain au Chocolat und Baguettes, die man sich da so reingefahren hat, musste das Auto ein bisschen mehr zurückfahren, als es hingefahren hat. Das ist echt der Klassiker, ne? Man kämpft sich so in die Koffer und macht die irgendwie zu mit aller Not. Und dann, wenn man irgendwo anders dann angekommen ist, kauft man noch mehr Scheiß. Aber glücklicherweise, wie sagt man so schön, das Auto fährt's nach Hause. Das hat funktioniert. Okay, von den LPUs zum nächsten Punkt. What's on my feet today?
Ja, heute habe ich den Social Status Air Max Penny an. Und zwar, weil ich den überraschend gut finde. Ich bin ja, du weißt es, die HörerInnen auch, eigentlich kein Riesenfan von 80er, 90er Basketball-Sneaker. Vor allem Sneaker, die keine Low-Tops sind. Und der ist ja eher so ein Mid-Top. Aber ich finde diesen Replaceable Swoosh ganz lustig. Und der ist auch einfach saubequem. Also dieser Air Max Pocket hinten an der Hacke ist riesig. Sieht fast so aus wie der 270. Und einfach ein solider, bequemer Schuh, den man ja so ein bisschen customizen kann. Was war es bei dir?
Sehr, sehr klassisch. Black and White Nike SB Blazer. Unfassbar unterschätzt. Selbst von mir unfassbar unterschätzt, obwohl ich den eigentlich sehr liebe und immer sage, der ist unfassbar unterschätzt. Aber dann fällt mir immer wieder auf, wie selten ich den trage, was total scheiße ist, weil mir dann aber auch immer wieder auffällt, dass ich damals die Thrasher Collab verkauft habe und es einfach kein Rankommen ist. Also sollte da draußen irgendjemand sein, der noch einen Thrasher SB Blazer in US 10 hat oder weiß, wo gerade irgendwo einer rumfliegt, just let me know. Vielleicht kriege ich ja auch meinen wieder, so wie es beim Purple Pigeon SB Dunk war. Den habe ich anscheinend auch wieder nach Jahren zurückgekauft. Also von daher, das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, Klassiker funktioniert sehr, sehr gut. Ich hoffe auf weitere gute SB Blazer in den nächsten Tagen und Wochen. Eigentlich auch ein guter Start, beziehungsweise eine gute Überleitung in unser Thema, denn auch wenn wir jetzt einen Großteil schon über Paris und Fashion Week gesprochen haben, und ich finde, das musste natürlich auch sein, ist ja auch ein wichtiges Thema für uns alle, ist es so, das erste Halbjahr ist rum. 2023 hat schon 6 Monate gesehen, und seit wir diesen Podcast vor mehr als 5 Jahren ins Leben gerufen haben, schauen wir uns am Ende eines jeden Halbjahres natürlich an. Was ist passiert? Was finden wir gut? Was fanden wir vielleicht nicht gut? Und wie sieht unsere Top 5 aus? Und dementsprechend sprechen wir in den nächsten Minuten über Januar bis Juni 2023 und ein erstes Halbjahr, was auf jeden Fall von einigen Leuten als die schwächsten Monate seit langer Zeit im Sneaker-Game betitelt wurden, die auch gesehen haben, dass der Resell-Markt runtergegangen ist. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Releases von lang erwarteten Sneakern und es gab einige Wechsel in den Chefsesseln bei den Brands. Also es ist einige Bewegung im Markt, es ist einige Bewegung auch in unseren Schuhregalen, und wir starten direkt rein in unsere Top 5 Sneaker, und zwar mit Platz 5, Fabs. Was ist auf Platz 5 gelandet?
Bei mir ist auf Platz 5 gelandet eine Collab, die eigentlich keine Collab ist, denn es ist ja eine Inhouse-Collab. Und zwar, ich rede vom Nike SB Air Jordan 4 Pine Green. What? Einfach ein genialer Sneaker, weil der ja mit der History spielt, dass viele Skater früher und auch jetzt Air Jordans getragen haben. Ne? Tony Hawk hat ja den 1er getragen und mittlerweile wird auch der 4er manchmal getragen, und deswegen finde ich das so passend, dass Nike SB jetzt als nächstes an dem Air Jordan 4 gearbeitet hat. Die haben ja vor ein paar Jahren auch eine Kollektion an 1er rausgebracht, und ich fand erstens den Colorway richtig schön. Pine Green mit einem weißen Base geht immer. Ne? Dann fand ich auch richtig cool, wie sie diesen Air Jordan 4er so ein SB-Update gegeben haben. Ne? Die haben die Materialien so ein bisschen ausgetauscht, damit er dann auch robuster ist, damit man den auch wirklich länger skaten kann. Ich als Nicht-Skater habe da nicht so viel Ahnung, aber ich weiß, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil Skater Schuhe brauchen, die auch länger als ein paar Monate halten. Und das wird wahrscheinlich
im besten
Falle. Genau, und das wird halt ein normaler Vierer wahrscheinlich nicht, wenn man den jeden Tag zum Skaten anhat. Dann fand ich auch richtig bemerkenswert, und deswegen ist er auch bei mir auf der Top-5-Liste gelandet, dass der Sneaker vor dem Release, während dem Release und auch nach dem Release und heute noch überall zu sehen ist. Ne? Ich sehe den trotzdem immer noch sehr viel im Feed, immer noch sehr viel in Stories. Ich habe den auch mehrmals on foot gesehen, und das zeigt halt einfach, wie gut der nicht nur bei mir, aber bei allen angekommen ist. Und ich habe den zwar jetzt nicht bekommen, weil ich da auf Reisen war. Da war ich, glaube ich, in Thailand oder Bali. Aber das war einfach ein Release, der für mich so die ersten 6 Monate definiert hat. Ich finde es auch immer gut, wenn Nike unter sich so ein bisschen arbeitet, ne? Wenn ACG mit, was weiß ich, SB, Air Jordan und ACG habe ich schon gesagt, aber ISPA, wenn die alle irgendwie zusammenkommen und halt was richtig Geiles machen, das ist wahrscheinlich für die, die bei Nike arbeiten, richtig spaßig. Aber auch für die, die Nike Schuhe kaufen, richtig cool. Und deswegen ist der SB Air Jordan 4 Pine Green bei mir auf Platz 5.
Ich würde an dieser Stelle eigentlich jetzt einhaken und auch noch einen Take dazu abgeben, aber ich glaube, das muss ich auf spätere Minuten verschieben, weil es wäre, glaube ich, also es ist jetzt kein wirklicher Spoiler, wenn ich sage, dass der Schuh natürlich auch in meiner Top 5 gelandet ist. Aber wo genau, finden wir in den nächsten Minuten raus. Erstmal geht's zu meiner Top 5, New Balance 991 mit Jound. Auch das verwundert ehrlicherweise nicht. Großer Jound-Fan, einfach aufgrund der Einfachheit, die Justin Saunders und Team da an den Tag legen. Es ist gesetzt. Also man erfindet das Rad nicht neu. Man spielt das Spiel so, wie man es in den letzten Jahren auch gespielt hat. Der 991 ist für mich sträflich unterschätzt im Vergleich zur 990-Reihe, vor allen Dingen V3, V4, aber auch zum 992. Ähnlich wie der 993 vielleicht auch, aber der 991 hat jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder ein paar gute Releases gesehen, letztes Jahr mit Putter unter anderem auch. Dann wurde er aber nicht so durchgetaktet, wie es beispielsweise beim 992 oder dann beim V4 der Fall war. Also von daher, man hat da immer noch was. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wenn man sich jetzt nicht sehr gut mit New Balance beschäftigt oder auskennt, es fällt einem dann auch schon ein bisschen schwierig, auf den ersten Blick zu sehen, ist es jetzt 991, ist es 992, 993, V irgendwas. Von daher fair enough, aber mir hat das Zusammenspiel einfach sehr gut gefallen. Ein Schuh, der mich auch gerade so im Frühjahr gut begleitet hat, und von daher einfach ein cleanes Ding, deswegen bei mir auf Platz Nummer 5.
Sehr nice. Ich finde auch mittlerweile, weil viele sagen ja, oh, Jound, langweilig, ne, immer dieselben Farben.
Na.
Und
es funktioniert.
Es funktioniert, ja. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen rauszoomt und sich alle Schuhe auf einmal anschaut, das sieht auch richtig geil aus. Es ist halt eine coole Kollektion und für Jones Portfolio auch einfach richtig nice. Ich will jetzt nicht zu sehr über Kanye und Yeezy reden, aber nicht ohne Grund hat Yeezy auch sehr, sehr viele Sneaker rausgebracht, die sehr ähnliche Farben hatten. Ne? Und viele andere machen das auch. Jeder hat ja so sein Color Palette, und ich glaube, momentan laufen halt einfach, wie du sagst, ne, diese Earthy Tones richtig gut, nicht nur auf Schuhen, sondern auch auf Klamotten.
Never change a winning team. So, das ist das Ding. Ich meine, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Für die einen mag es langweilig sein, die anderen finden genau das geil, und deswegen ist es auch so schön, dass man so seinen Geschmack finden kann, beziehungsweise sich dazu austauschen kann.
Stimmt. Bei mir auf Platz 4 bleiben wir jetzt bei Nike, beim Swoosh. Mhm. Und das ist auch ein Sneaker, den ich fast in Amsterdam gekauft hätte. Da standen wir am Ende noch an einem Stand, wo Marie ihre Schuhe bekommen hat, und den hatte ich in der Hand.
Ja.
Und
stimmt,
genau, es ist der Cortez Nike Air Max 95 Egan Storm oder Egan Storm, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Einfach ein richtig, richtig schöner Schuh. Ich bin generell nicht der größte 95-Fan. Ich bin auch nicht ein Fan von schwarzen Sohlen oder Midsoles.
Das ist immer so geil, ey. Ich bin eigentlich kein Fan davon, und davon bin ich eigentlich auch kein Fan. Aber dann gibt's immer wieder so Momente, die dich dazu kriegen, diese Schuhe trotzdem geil zu finden und zu kaufen. Das finde ich extrem interessant, weil es zeigt, wie detailreich so Sneaker sein können, ne?
Genau.
Und wie viel Liebe du vor allen Dingen für Details hast. Andere gucken so auf so einen Schuh und sind so ja oder nein, und du bist so ja, aber da könnte man, und wenn man das noch dann und dann vielleicht hier vorne. Jedes Mal.
Ey, vielleicht, Vielleicht sollte ich Sneaker-Designer werden oder hätte ich werden sollen.
Oha. Ja, wer weiß.
Nein, ich finde
auch... es ja noch.
Genau deswegen ist er jetzt in meinen Top 4, weil das eigentlich ein Schuh ist, den ich nicht länger als 2 Sekunden angucken würde. Ne? Und klar, vielleicht ist da auch ein bisschen Hype dabei, Cortez, ne, limitiert.
Also ein bisschen Hype vielleicht bei dir, aber weltweit Hype war natürlich absurd. Wenn man sich die Videos anschaut aus New York, aus London, das ist per se schon eine Fashion Week gewesen.
Und dazu wollte ich auch noch kommen. Ich finde das Konzept von Cortez als Brand einfach richtig cool. Es ist New School, aber es ist auch irgendwie Old School. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das sehe, diese Videos, was da abgeht, was Leute tun, um einfach, ich will nicht Merch sagen, aber halt einfach gedruckte T-Shirts von dieser Brand zu bekommen, fühle ich mich ein bisschen alt, ne? Und das ist ja so cool. Ich mag einfach auch das ganze Geheimnistuerei hinter der Brand, der Founder Clint, man kennt seinen Nachnamen nicht und so will er das ja auch haben. Es geht ja nicht um ihn, sondern um die Brand. Die Inspiration ist ja Alcatraz, das Gefängnis und der Ausbruch von Alcatraz. Meistens braucht man ein Passwort, um auf die Seite zu kommen, um überhaupt was zu kaufen. Es gibt eine Schnitzeljagd durch die Stadt, wo einfach ein Bild getweetet wird oder eine Location und der Erste, der da ist, kriegt einen Schuh oder einen Drop oder was weiß ich. Das ist halt auch in einer Welt, wo alles so global ist, hyper-local. Und ich finde, das ist fast die Zukunft. Wir müssen fast zurück in die Vergangenheit, wo man früher, keine Ahnung, Japan Exclusive hatte, wo man wirklich nach Japan reisen musste, um diese Schuhe zu bekommen oder zumindest jemanden kennen musste. Und bei Cortez ist das genauso. Bei dem Schuh war das genauso. Es gab 3 Sneaker, 3 Colorways, New York, London, wo die Brand herkommt, und Paris. Und der Agenstorm war der Paris Release. Ich finde es einfach interessant, wie die Following um die Brand sich entwickelt. Und ich finde auch, dass das in anderen Städten genauso passiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Brand heißt, aber da war eine in Wien und da war genauso ein Ansturm, als es ein Pop-up gab. Und es zeigt auch die Passion von den Follower, von den Leuten, die diese Brand feiern, diese Brand tragen. Und genau deswegen ist dieser Sneaker für mich einfach einer der besten Sneaker des ersten Halbjahres, weil der einfach so viele Leute geflasht hat und halt auch mich, der 95 eigentlich nicht so mag.
Ich liebe den 95, finde ich nämlich auch ziemlich underrated. Aber das ist ein echt guter Punkt, auch gerade mit diesen Japan Exclusives, Asia Exclusives. Natürlich ist es geil, dass es so eine Demokratisierung des Marktes gibt, dass du halt eben vor allen Dingen durch StockX mit einem Klick dir einen Schuh besorgen kannst, egal ob du ihn verpasst hast, ob du ihn jetzt gerade haben möchtest oder ob er überhaupt gar nicht in deinem Land veröffentlicht wurde. Das ist schon cool, aber natürlich gerade auch für mich aus einer Generation, die halt irgendwie Skateboarding-Tricks auf VHS noch lernen musste und auch nur dann, wenn man die Möglichkeit hatte, überhaupt an diese VHS ranzukommen, die vom Bruder des Bruders 96 Mal runterkopiert wurde, um dann, wo man noch so verpixelt erkennen konnte, wie so ein Kickflip geht. Ich finde das natürlich schon durchaus auch romantisch zu wissen, so ey, ich muss halt dahin oder ich muss jemanden kennen, ich muss mich ein bisschen anstrengen, um das zu kriegen. Also von daher, wenn man das so hinbekommt, halt eben so wie Cortez das ja auch gemacht hat, so einen Mittelweg zu finden, dann finde ich das auf jeden Fall cool. Also dementsprechend, ich habe auch drüber nachgedacht, ob er in meiner Top 5 landet, habe mir aber fast gedacht, dass er bei dir schon drin landet, deswegen habe ich ihn ausgeklammert, weil ich wusste, wir sprechen eh drüber. Bei mir auf Platz 4 Nike SB Dunk Low mit Haritos.
Sehr nice.
Eigentlich auch ziemlich erwartbar, glaube ich, bei mir. Ich bin ja riesen SB Dunk Fan, von daher Haritos als eine der größeren Collabs der letzten Monate bis Jahre auf jeden Fall auch gesetzt. Ich fand es eigentlich ganz schön, weil es auch so ein Ben & Jerry's Ding weiterführt. Das ist Food and Beverage, hat dementsprechend auch das Thema. Ich habe es immer wieder gesagt, für mich hätte es das Tearaway gar nicht gebraucht. Ein ganz normal gutes Color Blocking mit dem, was Haritos ja eh mitbringt, also Orange, Grün, Beige, das hätte für mich auch gereicht, aber das ist vielleicht dann jetzt gerade nochmal das Mühe extra, ist auch vollkommen fein. Wie gesagt, wunderbarer Schuh. Ich dopple sehr, sehr selten. Musste das in dem Fall aber tatsächlich tun. Auch einer der ersten in der Champagne-Box. Das heißt also, eine neue Box-Color-Ära wurde ja auch aufgemacht. Der Haritos müsste der 2. oder 3. gewesen sein, der jetzt in dieser Box gekommen ist. Mag ich ja persönlich auch ganz gerne, diese Era-Idee. Und von daher Vielleicht noch zu erwähnen, auch weil wir es gerade hatten, das Thema Event, ne, die Aktivierungen drumherum waren ganz cool. Das, was bei Bonkers passiert ist, das, was bei Civilis passiert ist, das, was bei anderen Skateshops passiert ist, dass man da halt dann auch die Locals wieder abgeholt hat, dass es kleine Skate-Contests gab, dass aber auch Haritos gesagt hat, wir kommen vorbei, wir stellen nicht nur einen Kühlschrank mit Getränken hin, sondern wir kümmern uns auch ein bisschen. Das ist für die ja aber auch eine sehr kluge Aktivierung einfach. Ich habe mich auch ein bisschen mit jemandem aus dem Marketing in Deutschland unterhalten, die ja auch gesagt hat, so, ey, wir haben wirklich gerade die Möglichkeit, was Cooles auf die Beine zu stellen und die Marke ist in Deutschland einfach noch nicht so bekannt. Und ehrlicherweise ist es voll die gute Cola-Limo-Marke. Schmeckt gut, die haben gute Geschmacksrichtungen und so weiter. Ich bin ja eigentlich echt Coca-Cola-Verfechter, ne? Also für mich geht ja nichts über eine kalte Coca-Cola, 0,33 Dose oder 0,2 Flasche. Liebe ich ja. Aber trotzdem, Haritos schon auch sehr, sehr nice. Und von daher haben sie das sehr gut genutzt. Ich hoffe, sie machen weiter so. Ich hoffe, Nike SB macht weiter so mit guten Collabs. Auch da ist es ja ein bisschen abgeflacht über die letzten Monate, was den Hype anbelangt. Das bedeutet nicht, dass nicht gute Sachen dabei waren. Dazu kommen wir später auf jeden Fall auch noch. Aber all in all, keep on going. Von daher, Platz 4 Haritos.
Ja, du sagst es, das ganze oder der ganze Trubel um SB und SB Dunks hat sich so ein bisschen gelegt, aber das ist auch keine schlechte Sache, weil jetzt
überhaupt
kriegen
nicht.
Genau, jetzt kriegen halt ja die Leute, die Schuhe eigentlich haben wollen, tragen wollen, vielleicht auch zum Skaten tragen, diese Schuhe. Und der Haritos, ja, für mich auch, Tearaway muss jetzt nicht sein, aber ist für viele wahrscheinlich so ein schönes, verstecktes Extra. Hat man
lieb
ja auch,
ich ja normalerweise ja auch, ne? Aber es hätte es jetzt in dem Moment nicht noch gebraucht, weil wie gesagt, Colorblocking hätte ausgereicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz einfach Chocuzel, aber das ist nicht mexikanisch beziehungsweise spanisch. Ach, ich kann kein Spanisch, von daher weiß ich nicht,
muy was bien, da. Muy bien.
Ja, weil da gibt's doch noch on top vielleicht ein bisschen. Ist ja auch egal. Machen wir weiter mit Platz 3. Was ist bei dir auf Platz 3 gelandet?
Bei mir ist es der Clarks Originals Kith Adidas Originals Samba. Einfach
Clarks Originals Kith Originals Adidas Originals Samba. Oh Mann, ey.
Einfach genial. Toll, super.
Ja, genial.
Muy bien. Nein.
Triple Collab.
Ja, ich finde
Triple Collab Overkill.
Cool. Ich finde, diese Triple Collab spricht zu Ronnie Fikes Macht oder Power als Connector in der Sneaker-Industrie. Er hat ja sehr, sehr lange schon mit Clarks gearbeitet, auch über Jahre mit Adidas viel gemacht. Seine Kith Classics-Reihe, die immer, finde ich, total underrated ist. Er hat so viele schöne Schuhe rausgebracht über die letzten Jahre. Werden die alle jetzt dieses Jahr gedroppt, instant Sellout, ne? Weil die Gazelle und der Samba einfach gerade der Schuh des Moments sind.
Also bei Kith in Paris stand auch nur noch der Superstar rum. Und einfach nur, weil der Superstar ja für viele gerade jetzt nicht unbedingt der Hype-Schuh ist, im Vergleich zu Gazelle oder Samba. Also von daher, du hast übrigens ganz zu Anfang, fällt mir gerade ein, noch gefragt, wie der Kith-Door war und ich habe es nicht beantwortet. Warte, wo waren wir gerade? Muy bien. Ey, beeindruckend, ne? Aber du hast ja auch das Video gesehen, von daher wirklich krass. Und dass du dann in diese Thematik reingehst, finde ich auch gut, weil ich muss auch sagen, der ist schon außergewöhnlich, einfach durch diese Dreier-Collab und passt natürlich auch gut in die Zeit, ist stilistisch echt schön. Ich bin so ein bisschen raus, weil ich das so nicht gebraucht hätte. Mir hätte auch einfach, oder mir reicht ein guter Adidas Samba, beziehungsweise Adidas Skateboarding Samba, ADV, Jason Dill, fucking awesome, Teil 3, kam aber letztes Jahr schon, deswegen haben wir ihn dieses Jahr nicht mit reingenommen. Aber nachvollziehbar, dass du den feierst.
Ja, ich finde auch die Crepe-Sohle von Clarks interessant mit dem Samba als Kombination. Ich finde auch, dass es sehr gut passt. Bei vielen Schuhen wird diese Sohle nicht passen, aber der Samba ist ja so simpel, so fast zurückhaltend, dass das einfach ja sehr gut mescht. Und was ich an dem Release richtig gut fand, war, der war ja sold out, relativ schnell, alle drei Colorways. Und dann kam Ronnie mit einer krassen Überraschung um die Ecke und meinte so, ja, okay, wer den nicht bekommen hat, aber trotzdem haben möchte, ihr könnt einen Pre-Order machen und wir werden genauso viele produzieren, wie bestellt werden.
Ihr müsst zwar, das sollte sich Nike mal für den Air Max Day merken.
Ja, und es dauert dann halt, keine Ahnung, ich glaube, es waren so 6 Monate. Ich glaube, die ersten Paare kommen jetzt langsam an oder in den nächsten Monaten kommen die an, aber ich fand das halt so cool. Das war erstens ein Slap zu Reseller, die gedacht haben, hier mache ich ein bisschen schnelles Geld, wenn ich mir 10 Paar koppel. Und ich finde, das ist auch von einer Nachhaltigkeits-Point of View die Zukunft. Ne? Warum muss ein Schuh überproduziert werden?
Weil man ja auch im Voraus ja auch gar nicht festlegen kann. Genau. Ne? Vielleicht denkst du gerade so, ey, das Ding wird durch die Decke gehen, wir produzieren 100.000 und dann ist das Interesse auf 10. Und manchmal denkst du so, ey, 10, also 10k werden reichen und auf einmal wollen 100.000 Leute ran. Und dann hast du halt eben den Kampf. Klar, Marketinginstrument, das on top kommt hin oder her. Aber einfach auch zum Beispiel auch, wie Flowers for Society ja oft sagen auch, ne, wir produzieren on demand, also das, was ihr haben wollt, sagt Bescheid, ihr habt 1-2 Wochen Zeit und dann let's go. Einziger Nachteil, man muss halt eben ein bisschen drauf warten. Ja, aber ich glaube, wenn man wirklich diehard Fan ist, also eine Gefolgschaft hat Ronnie Fike und Kiss sicherlich aufgebaut. Von daher, da wird man dann wahrscheinlich drauf warten können.
Ich glaube auch, dass man heutzutage etwas langsamer sein darf. Ne? Es ist ja, wir sehen ja konstant immer Neues. Hier neuer Schuh und da. Und klar, keine Frage, es macht auch Spaß, deswegen gibt es auch uns und dieser Podcast, deswegen machen wir auch alle 2 Wochen einen Podcast und jeden Freitag Own News. Und ohne diese Releases wird es uns wahrscheinlich viel weniger geben und das wäre natürlich für alle schade, aber besonders für uns.
Wir hätten trotzdem genug Themen, aber klar, ne? Also es spielt uns schon in die Karten, dass wir Cherrypicking betreiben.
Genau,
können.
Aber es muss nicht alles überproduziert werden. Ich kann verstehen, wenn Sachen unterproduziert werden, um diesen Hype zu kreieren, aber wenn es dann mal eine coole Collab ist oder ein cooler Schuh einfach, der abgeht, warum nicht einfach Pre-Order und dann kaufen, die Leute werden in dem Moment sowieso kaufen, auch wenn es ein paar Monate dauert. Vielleicht vergessen sie dann auch, dass sie den bekommen haben. Und wenn er dann ankommt, ist es eine schöne...
Freuen sie sich.
Genau, dann ist es eine schöne Überraschung. So, oh, also genau, deswegen, 3-Way-Collab, wie oft arbeiten Wettbewerber miteinander in der Sneaker-Industrie? Eigentlich fast nie. Also für mich war das auch ein Novum und halt auch einfach wegen dem Pre-Order. Ein sehr, sehr schöner Schuh. Bei dir auf Platz 3?
Fair. Nike Air Jordan 12 Armour Manier Pack. Ich weiß nicht, wie oft wir heute schon underrated gesagt haben, aber ich meine, in Deutschland Air Jordan 12, Air Jordan 13 juckt halt eigentlich ehrlicherweise wenig. Finde ich schade, ist aber auch einfach dem Fakt geschuldet, dass ich damit groß geworden bin, als ich wirklich richtig viel intensiv Basketball gespielt habe, damit angefangen habe, war halt eben da draußen 11, 12, 13, plus das, was Adidas gemacht hat, plus das, was Reebok gemacht hat, da gibt's ja ganz, ganz viel, was extrem schön ist übrigens, weil man sich da so viel Auswahl geben konnte, aber deswegen hat der 12er und auch der 13er, die haben so einen speziellen Platz in meinem Herzen und das, was Armand Manier gemacht hat, war unfassbar gut, aus meiner Sicht. Erstens war die Qualität extrem stark, mag dieses Padded Quilted in der Innen Sohle, beziehungsweise im Inlay des Schuhs, weil es einfach auch wirklich sehr bequem ist. Dann das Colorblocking einmal mit Schwarz, Weiß und dann diesem Bordeaux passt einfach perfekt in die Farbpalette von Armand Manier. Drumherum wiederum das kreiert, was James Whitner uns ja auch damals im Interview schon erzählt hat. Ne? It's about Storytelling und die ganze Idee dahinter und so weiter. Fand ich wahnsinnig gut. Von daher mussten beide ran. Der eine war ja US-Exclusive, aber da hat StockX geholfen. Dementsprechend auch, ne, wie wir eben ja schon das Thema hatten, da ist es dann praktisch, dass ich die Möglichkeit hatte, entweder über eine Plattform oder dann über Connections ranzukommen. Von daher, da war ich echt happy drüber. Und vielleicht ist es diese Mischung aus, ich glaube, es ist so ein bisschen diese Mischung aus diesem Unerwarteten und dieser hohen Qualität und meiner Emotion zum Schuh. Also unerwartet, weil wer trägt Jordan 12? Ja, dann die Qualität ist extrem gut und wie gerade eben erzählt, habe ich eine Story mit dem 12er. Und wenn ich den anziehe, fühle ich mich unfassbar wohl darin. Also von daher, das Pack ist bei mir wirklich auf Platz 3 gelandet und das mit Recht.
Da musst du auch nicht viel mehr sagen. Ich bin ja riesen James Whitner-Fan, riesen Armand Manier-Fan und liebe auch, was die da machen. Deswegen mega nices Pack.
Sehr gut.
Sehr guter Pick.
Wir Platz kommen jetzt zwei.
Genau, auf den zweiten Platz bei mir, der Nike Zoom Vomero 5. In diesem silbernen Colorway. Also
ein General Release.
Ein General Release, der sold out ist und fast das Doppelte jetzt kostet auf StockX.
Wirklich?
So rund 250 Euro oder so kostet der schon.
Für ein Vomero.
Ja, aber das
und
ist
und Nike
halt
hat ja jetzt schon angegeben, dass sie noch mehr die Pace erhöhen wollen beim Vomero, ne? Also da wird jetzt noch mehr kommen. Ist dann, also da werden wir uns dann Ende des Jahres drüber unterhalten. War es smart, Mitte des Jahres zu sagen, es wird mehr Vomero 5s geben, weil wir den Markt bedienen wollen? Oder wird's overpaced und die Leute haben dann wiederum keinen Bock? Aber dazu mehr dann Ende des Jahres im Dezember beziehungsweise Anfang Januar, wenn wir die Jahresendliste machen.
Ja, also schöner Schuh und wie Josh immer so sagt, er ist ja der Präsident des Zoom Vomero 5 Fanclubs.
Kickback Podcast Host Josh, ja.
Genau, Shoutout. Josh, wenn du das hörst, manchmal hört er auch unsere Folgen, um Deutsch zu lernen. Also schöner Schuh und bei dem fand ich auch, wie du gesagt hast, es gab schon einige Colorways dieses Jahr und es wird auch viele geben in den nächsten 6 Monaten. Aber der sticht heraus, weil der wirklich einer der wenigen war, der completely sehr schnell sold out war und weil man den überall im Feed gesehen hat. Das war ein Sneaker, den viele posten wollten und für mich auch so ein bisschen eine Light-Version von einem Wales Bonner Samba, der silberne, ne? Weil ich fand...
Ja, okay, das die Verbindung ja jetzt nicht aufgemacht, aber ich finde viel spannender, dass der Vomero 5 plötzlich nochmal so einen zweiten Frühling erlebt, weil ich meine, die Nummer gab es ja schon, ne, wurde dann auch gehypt, war dann plötzlich wieder weg und jetzt kommt sie wieder und es funktioniert, also ist cool.
Ja, es funktioniert, weil momentan jetzt auch diese 2000er Runner wieder in sind, ne, Big Hole Mesh, Metallic Overlays, Busy Uppers und da sehen wir ja auch bei anderen Brands, dass die sehr gut laufen, ja, Saucony, Mizuno, selbst New Balance und Adidas bringen Schuhe raus, die dem Vomero vielleicht nicht ganz ähnlich sehen, aber vieles mit dem Vomero Asics teilen. Asics natürlich auch, Asics sind ja die Goats der 2000er, meiner Meinung nach. Und ja, ich fand den Schuh einfach toll, weil den so viele Leute gepostet haben. Der glitzert sehr nice und ich habe auch ein paar, muss man sagen.
Der glitzert so schön und so viele Leute haben ihn gepostet. Direkt hooked.
Nein, wie gesagt, bequem, toller Schuh, gerade jetzt auch im Trend mit den 2000s. Und ich habe auch ein paar sehr schöne Customs gesehen, wo ich dann dachte, ich habe auch ein paar Schuhe, die ich vielleicht dip-dyen könnte. Und es war dann für mich so eine Inspiration. Und deswegen hat der mich so ein bisschen geflasht. Ich habe den leider nicht bekommen.
Dip-dyeing noch ein Ding 2023? Fab sagt ja. Dip-dyeing ist noch ein Ding. Okay.
Hell yeah. Ich hab mehrere Schuhe, die ich die nächsten Monate noch dip-dyen werde. Also keep it locked on my Instagram.
Ab in den Kaffee damit.
Ja, und bei dir auf Platz 2?
Auf Platz 2, Mizuno Wave Rider Beta OG Green, auch ein General Release. Freut mich sehr, dass wir beide auf Platz 2, also sehr weit vorne, auch ein General Release haben. Und in dem Falle der OG Green, ich hab's ja mit OG Colorways. Und wenn Mizuno sagt, wir machen jetzt den Wave Rider Beta, es ist eine neue bzw. Hybrid-Silhouette und blau und grün sind die OG Colorways, dann sage ich, da gehe ich mit. Und den grün durfte ich schon eine geraume Zeit vor Release am Fuß tragen. Wir haben ja auch mit Mizuno eine Episode gemacht. Ich habe den Schuh mit nach Amsterdam genommen und ähnlich wie ich es beim Salomon jetzt in Paris hatte, ich habe ihn an den Fuß gezogen, 20.000 Schritte bin ich gelaufen, gar kein Problem, alles easy. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wer mehr dazu hören möchte, auf jeden Fall die Episode mit Mizuno auschecken. Ich glaube, da ist alles zu gesagt. Mizuno Wave Rider Beta. Sowieso hat Mizuno ein extrem starkes Jahr bisher abgeliefert, also ein sehr starkes erstes Halbjahr. Ich freue mich sehr auf das, was da noch kommt. Freue mich sehr, dass die Marke mehr Aufmerksamkeit bekommt. Qualitativ hochwertig, Heritage ist cool, also von daher, let's go. Bevor wir zum Platz 1 kommen, braucht es natürlich noch ein paar Honorable Mentions, weil es ist weit mehr rausgekommen als das und es sind auch ein paar Sachen dabei, die uns dabei auch noch ganz gut gefallen haben. Von daher, Honorable Mentions, Fabs, bitte einmal deine Liste.
Genau, ich lese einmal mal vor, was ich hier so gelistet habe. Babestar Jound, toller Schuh. New Balance 550, Grade A Pack. Genial. Sporty and Rich Adidas Samba, Wales Bonner Samba, Metallic Silver, haben wir ja gerade besprochen. Ja, ja. Asics, Kith 1130 und Gel Cayano 14 Pack, zeigt halt einfach, wie gut Asics und Kith zusammenarbeiten. Salehe Bembury, New Balance 99 V2, High Snobiety Saucony Pro Grid Triumph 4, Kith Asics Gelite 3 Super Orange und Super Yellow, Soulbox Adidas Ultra 4D und Ultra Boost, Aime Leon Dore, New Balance 860 V2 und dann die Light-Version des Gucci Adidas Gazelle, die Adidas Gazelle Pink Suede.
Okay, ich addiere mal noch ein paar. Nike MX 97 Silver Bullet Retro, Nike Air Jordan 1 High Black and White Retro, Nike Air Jordan 1 Low und Travis Scott Olive. Ja, auch der muss rein, finde ich sehr, sehr gut. Nike Air Jordan 3 White Cement Reimagined, obwohl Reimagined hätte es nicht gebraucht, aber ey, White Cement ist White Cement und wenigstens haben sie sich im Vergleich zum Lost and Found ein bisschen zurückgehalten. Nike Air Jordan 13 Playoffs, hab's ja eben schon gesagt, viel Liebe für den 13er. Nike SB Dunk Low Fly Streetwear, auch das Pack mit Run the Jewels und auch der White Gum, also Klassiker ISO, sehr, sehr stark. Nike LeBron 20 Black Metallic Gold, wobei da eher für den Court, aber ich habe den wirklich lieben gelernt jetzt als neuer Basketball- und auch Trainingsschuh. Wahnsinnig gut. Ich glaube, da werden in naher Zukunft noch einige weitere LeBron 20 Colorways reinkommen. New Balance 99 V6 mit Action Bronson, eigentlich das ganze Pack, aber der Lapis Lazuli, der ist schon richtig, richtig gut. Bester V6 bisher. Grey Day Pack auf 996, 998 mit Kith und Frank Lloyd Wright Foundation, der 860 V2 mit ALD, den hast du aber auch schon genannt. New Balance Rainier mit ALD, fand's geil, dass man diese Silhouette gebracht hat, hat mir gerade Anfang des Jahres bei beschissenem Wetter auf jeden Fall viel Freude bereitet. Was haben wir noch auf der Liste? Wir haben noch Essex Gale NYC mit Awake NY, der Purple. Wahnsinnig stark, hab kurz überlegt, ob er in meine Top 5 kommt, hat's nicht ganz gepackt, aber wie gesagt, großartiger Schuh. Dann gab's natürlich den Wave Rider Beta von Mizuno auch noch in der Beams Collab, den ich sehr, sehr cool fand, weil es einfach ein sehr kontemporärer Colorway war. On Cloud Monster White Creek, sehr stark, auch spannend, dass eine Brand wie On auch nochmal stärker im Lifestyle-Segment wahrgenommen wurde, aber auch zum Beispiel Hooker hat viel Gutes abgeliefert, also ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Du hast es eben schon gesagt, Kith mit dem Classic Spec zusammen mit Adidas, aber auch Adidas Skateboarding Superstar ADV on Dime war ganz, ganz großartig. Und eben bei deiner Liste habe ich mich schon fast geärgert, aber glücklicherweise sind wir ein Team, von daher ist cool, wenn du es erwähnst. Wie konnte ich denn den Sporty and Rich Adidas Drop verpassen bzw. vergessen? Ich habe mich mit jemandem bei Kith in Paris unterhalten, und weil einen Tag vorher war der Release, und ich sagte auch so, ja, also dass die jetzt aus dem Laden sind, ist schon klar, aber wie war es denn gestern? War viel los? Er so, frag nicht. Die Leute standen Schlange draußen für diesen Release. Und er sagte auch so, klar, es gibt immer mal wieder Releases, wo die Leute dann auch schon mal ein bisschen früher da sind, wo vielleicht 4, 5 Leute vorm Laden stehen oder die Schuhe dann auch nach einer halben Stunde Öffnung halt raus sind. Aber da war echt ordentlich was los. Und da war wieder mal wirklich, Campout wäre zu viel des Guten. Die Leute haben also nicht davor geschlafen. Aber dass da trotzdem wirklich mal wieder ein Line-up war, war schon ganz cool. Hab dann zwar nicht meinen Schuh kriegen können, weil ich kein Teil des Lineups war. Das ist dann immer der negative Part. Auf der anderen Seite freue ich mich aber, wenn wirklich viel passiert. Und das ist doch ganz nice. Das zum Thema Honorable Mentions. Und bevor wir dann zum Top 1 kommen, müssen wir uns leider auch noch darüber unterhalten, was wir vielleicht nicht so gut fanden. Und damit sind jetzt nicht irgendwelche Releases gemeint, weil klar, auch da gibt's immer Sachen, die gefallen einem vielleicht nicht. Ein paar Sachen sind vielleicht vom Storytelling auch Quatsch. Jordan Brand. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen, über die wir leider auch im ersten Halbjahr sprechen müssen, in der Hoffnung natürlich, weil wir sind ja ein positiver Podcast, dass sich die Sachen zum Guten verändern. Fabs, was hat dir sauer aufgestoßen?
Ja, dass ich immer noch nicht den ISPA Road Warrior habe.
Aber das liegt doch an dir.
Ja, aber ich habe das
aber jetzt. Aber das liegt doch nur an dir und deinem Geldausgebetum. Gib doch einfach jetzt das Geld aus. Ernsthaft. Zieh wirklich das Pflaster ab. Ich schwör's dir, zieh das Pflaster ab. Es ist doch jetzt eh Ende, Anfang des Monats. Gehalt kommt doch rein. Zalando zahlt doch super. Also von daher, zieh das Pflaster ab.
Ich warte
Lenny
immer noch
auf das Lenny ist eh zu klein, um das mitzukriegen. Weißt du, der ist doch noch nicht mal so alt zu sagen, so, oh Papa, du gönnst dir einen Schuh und ich krieg nichts zum Geburtstag oder so. Weißt du, jetzt kannst du das noch machen. Scheiß drauf.
Das stimmt. Nein, ich habe ja gedacht, wenn ich das jetzt jedes Mal in jeder Folge sage, dass jemand bei Nike das irgendwo mal hört und sagt so, oh, wir haben da ja noch einen im Office. Wir
schicken noch einen, ich schwöre dir, die haben da wahrscheinlich noch ganz viel rumliegen und irgendwann gibt's da einen Restock von. Fabs, bitte zieh das Pflaster ab, bestell ihn bei StockX.
Ja, nee, aber Real Talk, ich finde es...
Ja, war Real Talk.
Nee, mache ich vielleicht. We will see. Vielleicht zum Geburtstag nächstes Jahr. Siehst du. Ich finde es schon relativ schade, dass man... Also, was heißt schade? Es gibt sehr, sehr viele schöne Sneaker, aber überwiegend die Sneaker, die gut performen und die über die wir sprechen, sind ja entweder Retro oder Restocks oder halt auch Retro-angelehnte Sneaker. Mhm. Und ich finde, es hat sich in den letzten Jahren nicht viel Neues durchgesetzt, außer natürlich der ISPA Road Warrior, aber es wird meiner Meinung nach zu wenig innoviert bei Sneaker Tech und beim Design der Schuhe, weil für mich sind Schuhe schon perfekt? I don't know. Gibt es da mehr, was man machen könnte? Und das fehlt mir so ein bisschen, dass man wirklich irgendwas sieht, wo man denkt, krass, sowas habe ich noch nie gesehen, das ändert
aber den ganzen Sneaker Game. Aber deswegen kaufst du doch so viel Morel auch.
Ja, aber das sind
du
ja
trotzdem Schuhe. Du willst es noch breiter, Schuhe, ne? Noch mehr.
Ja,
noch,
ich will halt, keine Ahnung, Schuhe, die Jetpacks haben und ich dann damit rumfliegen kann oder so. Nein, Witz, aber halt, ich finde, was Sneaker Tech angeht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr machen, vor allem die großen Brands, ne? Wie viele Versionen von Air braucht man, bis das nächste geile Ding kommt?
Ist ein Punkt. Wir sind aber natürlich auch beim Sneaker-Ding in so einem Retro-Ding gefangen. Davon können wir beiden uns auch nicht frei machen. Von daher, aber ich verstehe, in welche Richtung du gehst. Das mit den Jetpacks, da bin ich, glaube ich, ein bisschen raus. Aber ansonsten, was mich genervt hat, ist, dass deutsche Fashion-Medien einfach tot sind. Und mindestens uninspiriert. Aber sind wir mal ehrlich, wen gibt's denn noch? Wen gibt's denn noch neben uns? Die Jungs von Sneakast. Wen gibt's neben uns und den Jungs von Sneakast? Vielleicht noch mal den ein oder anderen Instagram-Account, der auch versucht, Sachen zu covern. Der ein oder andere TikToker, der sich mehr Mühe gibt, als nur zu sagen, das ist ein neuer Schuh, kauf diesen Schuh, er hat hohen Resell. Der auch noch mal ein bisschen stärker da reingeht. Aber selbst da geht's dann immer sehr stark einfach Richtung, das gefällt mir nicht, das muss euch gefallen, das muss euch nicht gefallen. So, wo sind denn die Medien, die wirklich die Sachen covern? Die in die Hintergründe gehen, die Deep Dives machen, die Interviews machen? Wo sind die Magazine? Wo sind die Blogs? Wo sind die YouTube-Accounts, ne? Also auch seitdem es Turnschuh-TV nicht mehr gibt, hat niemand die, also natürlich hätte niemand die Fußstapfen ausfüllen können, Shoutout an Simon und das gesamte Team, aber wo ist es so? Und ich weiß natürlich, das ist alles viel Arbeit, wir machen diesen Podcast seit 5 Jahren und das ist auch viel Arbeit, aber wo sind diese Leute? Und auf der anderen Seite hast du aber wiederum auch Brands, auch deutsche Brands, die sich immer darüber abfacken und sagen, wir werden da nicht gecovert und hier und es passiert nichts. Und die sich dann natürlich freuen, wenn heißt nur bei dir über Hypebeast um die Ecke kommen. Und das kann ich nachvollziehen, die haben eine riesige Reichweite. Aber auch da gibt es dann auch wenig Support für die Leute, die dann aber in Deutschland irgendwie was machen. Warum gibt so eine Brand nicht mal ein Interview bei anderen Podcasts oder bei anderen TikToks oder bei weiß ich nicht was? Also weißt du, was ich meine?
Es ist schön, dass man
so irgendwie ja fast allein auf weiter Flur ist, ja, wie gesagt, zu viel. Schaut doch an die Sneakers, Jungs, ja, die geben ja Gas, das ist cool. Und wie gesagt, da draußen gibt's auch noch ein, zwei andere Leute. Ich sehe euch auch. Willi und Vincent beispielsweise haben ja lange Zeit auch Videocontent produziert und sich diesen Thematiken angenommen. Fand ich cool. Ja, aber warum gibt's nur 3, 4, 5, 6, 2 Handvoll vielleicht? So, wo sind die Leute da draußen, die Bock haben, ein bisschen mehr zu machen, als nur halt irgendwie ein Foto von dem, was ihnen gefällt?
Weil alle global denken. Alle denken, dass sie so groß werden müssen, dass sie alles, keine Ahnung, auf Englisch machen müssen und für die und halt diese globale Reichweite, die Hypebeast, Sneaker Freaker und High Somebody haben, die wollen die auch, ne? Und ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass auf beiden Seiten Brands und Creator halt nach da schauen und nach da hinzuarbeiten, aber dadurch entsteht halt, wie du gerade beschrieben hast, ein Loch, ne? Und ein Gap in the Market. Und es wäre eigentlich genial, wenn in Deutschland es eine Zeitschrift oder ein Blog oder sowas gibt, der mit den Englischsprachigen mithalten kann und halt für, nicht mal mithalten, aber halt ja, das produziert, aber für den deutschen Markt.
Es ist ein schwieriges Thema natürlich, weil es gab das Ganze ja auch und es hat sich anscheinend nicht gehalten und deutschsprachiger Markt ist halt eben im internationalen Vergleich extrem klein und klar, da gibt es zigtausend Gründe, nur es geht mir ja darum, so man muss ja nicht sofort irgendwie ein Team von 20 Leuten auf die Beine stellen und einen Verlag gründen. So. Man kann ja in gewisserem Maße auch kleinere Dinge an den Start bringen. Ich weiß selbst, wie kompliziert das Ganze ist und es ist ja auch schön, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, aber ich muss mich einfach an ein Gespräch erinnern, wo jemand von einer deutschen Brand gesagt hat, so, es gibt nichts in Deutschland und niemand kann uns covern und als es dann halt irgendwie, als ich dann gesagt habe, so, ja, lass uns doch gerne mal zusammenarbeiten, ja, weil wir finden es spannend, lass uns da was machen und das dann auch umgesetzt wurde, wie gesagt, ich nenne keinen Namen, war danach keine Coverage dabei, so als ob das scheißegal wäre, weißt du, und dann, dass diese Doppelmoral kotzt mich einfach an, auf der einen Seite sagen so, ja, wir werden nicht in unserem eigenen Land und in unserem eigenen Markt gefeiert und da passiert nichts und niemand hilft uns und supportet uns und niemand gibt uns die Plattform und dann tut man das Ganze und dann ist so, ja, aber das ist jetzt auch nicht Hypebeast Complex oder High Snobiety und das finde ich dann halt eben einfach schade. Ich versuche das Ganze jetzt aber in einen positiven Take zu drehen und möchte die Leute dazu empowern, macht es. Habt Bock drauf. Macht einen Podcast, macht einen YouTube-Account, macht einen Instagram-Account, macht einen TikTok-Account. Sucht euch irgendwas, was euch interessiert, was euch beschäftigt. Und dann bitte, bitte, bitte macht ein bisschen mehr als nur Resell-Predictions und halt eins einfach, dieser Schuh ist schön. Sondern beschäftigt euch damit. Habt Spaß dran, habt Freude daran. Teilt es mit den Leuten da draußen. die Möglichkeiten sind da, dass es aus dem Negativen und Nervigen hin zum Empowernden, let's go, lass uns den Markt größer machen, lass uns einfach viel mehr über das Thema sprechen, was uns Freude bereitet. So, wir müssen nicht der Einzige, beziehungsweise mit Sneakcast, ich spreche für die Jungs jetzt einfach mit, weil ich weiß, die haben auch Bock drauf, wir müssen nicht einfach nur zwei Podcasts in Deutschland geben zum Thema Sneaker und Streetwear. So, lasst noch den dritten, lasst noch den vierten, lasst noch den fünften, so, lasst uns alle zusammen irgendwas Geiles machen, das wäre nice. So, jetzt haben wir unsere Top 5, 4, 3, 2 und jetzt bald auch die 1 abgefrühstückt. Wir haben die Honorable Mentions, wir haben das, was uns nicht so gut gefällt und wie gesagt nochmal kurz zu den hinteren Rängen. Hintere Ränge ja jetzt auch echt ein bisschen underwhelming und übertrieben ist, aber auf Platz 5 bei dir der Jordan 4 SB Pine Green, bei mir der New Balance 991 Jount, auf Platz 4 der Cortez Air Max 95, bei mir war es der Haritos SB Dunk Low, dann ging es auf der 3 weiter bei dir mit Clarks Originals, Kith und Adidas auf dem Samba, bei mir war das Our Mama Yeah Pack vom Jordan 12, auf 2 dann Zoom Vomero 5 und der Wave Rider Beta OG Green und dementsprechend 2 General Releases und jetzt kommen wir zum Platz 1 des ersten Halbjahres, der ersten 6 Monate 2023 und bei Fabs steht auf Platz 1.
Ja, ist ja klar, der Awake New York Asics Gel NYC Pink Blue, das habe ich ja schon vor 6 Monaten gesagt. Ich habe den sogar hier. Bang! Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da so viel sagen soll. Der hat mich einfach geflasht. Ich habe den gesehen und es war
einfach Liebe so, auf den ersten
ja,
Blick.
Ja, wirklich, das war so ein Moment, den hab ich gesehen und meinte so, den muss ich haben. Egal, ob ich jetzt in Elternzeit bin und in Thailand am Strand liege oder im Flugzeug bin, dann hole ich mir WLAN von der ersten Klasse, ist scheißegal. Ich brauche diesen Sneaker.
Stopp und das Flugzeug, genau. Ich brauche WLAN.
Lass mal hier kurz landen, egal wo wir sind. Der Sneaker ist unglaublich bequem, wie fast alle Asics. Ich finde diese Kombi aus Retro-Upper und modernen Midsole-Tooling richtig geil. Ich finde die Farben auch nice. Du hast ja den Purple in deinen Honorable Mentions, der war auch super, super schön. Aber dieses Pink und Türkisblau mit dem Silber und Grau, ich kann wirklich nichts sagen außer Liebe. Ja, Love at First Sight, das war einfach, ich bin sprachlos, so gut ist der
wichtige,
Schuh.
Wichtige Frage, kannst du jetzt schon sagen, wird er Top 1 Ende des Jahres sein?
Also,
ich meine, du hast es Anfang des Jahres vollmundig verkündet. Ja. Das ist der beste Schuh des Jahres. Ja. Und dass der jetzt im Halbjahresranking auf Platz 1 landet, das war mir schon echt klar. Also ich glaube, das war allen Leuten da draußen klar. Aber wird er auch Ende 2023 auf Platz 1 sein? Also nimmst du dich so weit aus dem Fenster und sagst yes?
Das ist eine gute Frage und ich kann es nicht zu 100% versprechen, aber ich sage, es wird mich sehr überraschen, wenn er nicht Top 1 ist im Dezember.
Okay. Ich bin gespannt. Wir halten das so fest. Kommen zu meiner Top 1. Ich hatte es ja eben schon angedeutet. Das, was bei dir auf der 5 landet, landet bei mir auf der 1. Nike Air Jordan 4 SB Pine Green. Vielleicht mein Take noch kurz dazu. Ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Jordan 4 hat in der Skateboarding-Historie tatsächlich seinen Stellenwert, obwohl auch eher stärker in den USA als in Deutschland. Aber das hatte eben was mit der Verfügbarkeit zu tun. Das Ändern des Paddings, der Nähte, ein bisschen des Toolings in Gesamtheit, ohne zu viel zu machen, fand ich nachvollziehbar und naheliegend. Am Ende des Tages ist es aber vor allen Dingen der Colorway, Grün-Weiß-Gamsole auf einem Jordan 4. Ja, es gibt einen 650 New Balance mit ALD, auch das finde ich nice, aber der Jordan 4 liegt mir dann doch noch mal ein bisschen näher als der 650 New Balance. Der Hype, der drumherum kreiert wurde, hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, das Ganze mit anzustoßen, an diesen Schuh rankommen zu wollen, rankommen zu müssen, ihn irgendwie zu haben. Und ich habe auch einige der Jordan 1 SBs hier, also zum einen das Lance Mountain Pack, einmal schwarz, einmal weiß, aber auch den Paris 2 NY und was war der andere nochmal? LA 2 Chicago, so rum?
Ja, genau.
Die beiden auch hier, es musste irgendwie sein. Und er ist am Fuß wirklich gut funktioniert. Klar, Jordan 4 hat durchaus auch so seine Hype-Momente schon gehabt, wird sie jetzt im Laufe der nächsten Monate wieder stärker kriegen. Vielleicht spielt das auch mit rein, muss man wahrscheinlich auch ehrlich zu sein, aber am Ende des Tages einfach diese Kombination aus beiden wahnsinnig gut, hat viel Spaß bereitet und von daher bei mir auf Platz 1. Ich lehne mich aber aus dem Fenster und bin mir ziemlich sicher, dass er nicht auf Platz 1 im Jahresendranking 2023 sein wird. Denn das, was wir an Teasern schon fürs weitere Jahr, für die nächsten 6 Monate gesehen haben, macht Spaß. Werden aus meiner Sicht natürlich als großer SB-Dunk-Fan viel noch von Supreme sehen, da freue ich mich drauf. Wir werden noch einige weitere Call-Ups bekommen. Ich hoffe, der Born and Raised wird nach dem tragischen Tod des Born and Raised Founders hoffentlich doch noch veröffentlicht. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass Nike da jetzt erstmal sagt, so Moment, erstmal kurz auch abwarten. Wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, dass die Releases, die dann in den Markt kommen würden, wahrscheinlich gerade eher verscherbelt werden würden, um damit horrende Preise zu erzielen, wie es immer nach dem Tod von einer Persönlichkeit mit einem eigenen Sneaker passiert ist, siehe Virgil Abloh. Von daher, das ist nachvollziehbar, trotzdem ein guter Schuh. Ich hoffe, der kommt auch noch. Man hat schon einige andere Teaser gesehen. Und was ich vor allen Dingen aber geil finde, um jetzt mal von diesem SB-Dunk oder vom Nike SB-Dunk wegzukommen, ich finde es geil, dass es von den unterschiedlichen Brands so viel gibt. Also New Balance performt, Essex performt, Adidas performt, Nike performt, die Jordan Brand performt, und klar, man kann sich drüber streiten, wo ist der Hype? Ist der Hype vom Adidas Samba gerechtfertigt? Ist der nicht existierende Hype vom Jordan 1 jetzt scheiße? Oder ist es eigentlich geil, wenn man drankommt? Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, jede Brand gibt sich gerade Mühe und macht. Manche Dinge funktionieren besser, manche Dinge funktionieren schlechter, aber auch das ist ja häufig subjektiv zu sehen. Aber ich finde es weiterhin geil, dass man nicht den einen Schuh braucht. Es gibt immer mal diesen einen Schuh, über den man gerade spricht, und das ist cool, aber es geht recht schnell zu dem nächsten, und das meine ich im Positiven, ja. Also nicht im Sinne von, es gibt so viele Schuhe und das ist irgendwie auch nicht nachhaltig, sondern vielmehr so, es ist egal, ob du mit Mizuno unterwegs bist oder mit Adidas, mit New Balance, mit Essex, mit Diadora, mit Jordan, mit Nike SB oder was auch immer, egal ob Running, Basketball, ob Low-Cut, High-Top, ob Collab, nicht Collab, es sind so viel geile Sachen da draußen, und das finde ich cool. Und dass dann die Preise auf dem Resale-Markt ein bisschen runtergegangen sind und vielleicht der Hype sich nicht mehr so auf die einzelnen Sachen konzentriert, ist doch auch vollkommen in Ordnung, aber die Bandbreite, die es gibt, ist geil. Und da muss ich auch nochmal an die Sneakerness erinnern, auf der wir ja waren, von der wir auch eine Episode mitgebracht haben, die vielleicht sogar meine Highlight-Episode des ersten Halbjahres war, obwohl wir das gar nicht küren. Aber wenn ich so drüber nachdenke, so Reisen machen immer am meisten Spaß, da fand ich es cool, dass so viele unterschiedliche Dinge zu sehen waren. Sachen aus den 90ern, Sachen von gestern. Sachen in Bund, Sachen in gedeckt. Sachen so, dies, das, jenes. Das finde ich geil. Ich hoffe, das geht in den nächsten 6 Monaten weiter. Lasst uns die Diversität hochhalten und einfach das tragen, worauf wir Bock haben. Das finde ich cool. Und dann haben wir auch eine schöne Top 5 bis Top 10 Ende des Jahres 2023.
Facts. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 135. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Shooten Podcast und unserem News Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Checkt uns auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com/oschuhenpodcast und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat O-Schuhen auf den Plattformen schon, und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Die Linkfer schrieb: starker Podcast, gute Themen und coole Stories. Danke für den besten Sneaker-Podcast. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Macht's gut. Bis dahin. Peace out.